Ich kenne seit 7 Jahren kein Wochenende mehr.
Und da war es dann tatsächlich so, dass ich 2019 da saß, auch beim Arbeitsamt.
Ich bin jetzt im Urlaub hier, aber ich bin nicht da. Ich bin nur physisch an. Ich bin auch krank geworden.
Da war ich kurzzeitig auch mal Influencer und ich weiß zum Beispiel, was man da echt auch für Zahlen verlangen kann.
Selbstverantwortung. Jeder ist doch dafür verantwortlich, die Dinge in die Bahn zu lenken, die er gerne möchte.
Wenn du mutig bist, dann wirst du belohnt vom Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier und es geht direkt los mit einer ganz spannenden Frage, denn wir sind zwei Musiker, aber nur einer kann von der Musik leben. Darum wird es heute gehen, Zahlen, Daten, Fakten, ein bisschen zu uns. Spannende Sache, deswegen direkt mal die Frage an dich, Samuel. Bist du es, der von der Musik leben kann oder ich?
Ding, 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 was denkt ihr? Also ich bin es tatsächlich, obwohl man sagen oder meinen könnte, wenn man sich so die Zahlen anguckt bei Spotify oder bei TikTok, bist du ja deutlich überall mir voraus. Ich glaube, viele Leute können es gar nicht einschätzen. Mhm. Ich begegne manchmal Leuten, die denken, dass ich wirklich so ganz arm bin. fast schon so Mitleid. Ah, du bist ja Musiker und du kannst davon leben und du hast eine Familie und oh. Und manche andere Fragen habe ich tatsächlich erlebt, als ich wieder zurück in meine Heimat gezogen bin. Habe 2 Jahre in Baden-Württemberg gewohnt und kam zurück, Wohnung angeguckt und sie bauen nicht. So, also, oder so nach dem Motto, wo ist ihr Porsche? So, also es ist dieses diese Unterschiede. Und ich sage dann immer gern, ja, es ist was dazwischen.
Lebst du denn eigentlich von der Musik seit deinem Sieg bei The Voice of Germany?
Ja, tatsächlich. Davor war ich ja Student, also ich habe von BAföG davor gelebt. Und seitdem hauptsächlich von der Musik. Ey, es waren heftige Pandemiejahre dazwischen. Das war hart so. Tatsächlich haben bei mir auch viele diese Soforthilfen, diese Unterstützung, die es auch vom Staat gab. Ohne die, glaube ich, hätte ich das nicht geschafft. Das mal außen vor gesehen, lebe ich voll von der Musik. Und du?
Ja, spannende Sache. Also ich lebe nicht von der Musik. Es kommt tatsächlich viel zu wenig bei rum, dass ich sagen könnte, ich könnte ansatzweise davon leben. Und das ist ja echt wirklich spannend. Also man braucht 1 Million Streams auf Spotify, um etwa 3.000 Euro zu verdienen. So, aber wer erreicht das schon? Also jetzt als Newcomer, ne? So, du kannst nicht vom Streaming leben. Also dann musst du wirklich irgendwie permanent 1 Million Streams irgendwie kassieren pro Song und dann releasest du am besten jeden Monat einen. Bei mir ist ein bisschen mehr Streaming auf jeden Fall und vor allen Dingen Gamer, das ist auch ganz nett.
Ja, das habe ich außen vor gelassen und das ist das ist ja auch der Punkt. Ich bin ja ganz, ganz viel live unterwegs und das macht richtig viel aus, tatsächlich, wenn man live unterwegs ist. Ja. Und ich sag das immer auch, wenn so Künstlerinnen, vielleicht gibt es auch einige von euch, die selber Musik machen und veröffentlichen und live unterwegs sind und manchmal ein bisschen nachlässig sind mit der GEMA-Anmeldung. Habe ich schon den einen oder die anderen gehört. Das ist extrem wertvoll, das zu machen und auch zu gucken, dass das alles wirklich perfekt da eingestellt ist. Ich habe da mich auch quasi beraten lassen und da auch selber weitergebildet. Und es lohnt sich schon ab ein paar Konzerten im Jahr. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie, also ich spiele immer so um die 50, vielleicht ein bisschen mehr noch. Aber selbst wenn man jetzt weniger spielt, ich glaube ab 5 Konzerten würde ich fast schon sagen, lohnt sich das.
Also vor allen Dingen auch zu schreiben, dann für andere Künstlerinnen oder Künstler. Ja. Das habe ich hin und wieder auch. Nicht so viel, aber wenn ich es habe, ist echt schön, weil wenn die dann vor allen Dingen live spielen, dann profitiert man als Songwriter auch davon, ne? Von dem Song, den man dann mitgeschrieben hat.
Also die Beobachtung, die ich gemacht habe, ich habe ja 2020 mein erstes Album veröffentlicht, sogar noch physisch tatsächlich bei einem Verlag. Und das war so die Zeit 18, 19, wo auch im christlichen Bereich, wo ich auch unterwegs bin, bisschen später als im säkularen Bereich, dass da richtig eingebrochen ist. Ne? Also der CD-Verkauf, der ging, glaube ich, in einem Jahr um 50% zurück, dass überhaupt kein Mehrwert mehr war. Ne? Früher war das tatsächlich für viele Künstlerinnen und Künstler eine Haupteinnahmequelle, also CDs, Platten zu verkaufen. Und heute ist es, finde ich, fast eher so ein Merch-Artikel geworden. Also Leute kaufen noch, wenn ich live unterwegs bin, kaufen die noch CDs oder Bücher. Aber jetzt glaube ich kaum noch, um die anzuhören wirklich, also die CDs, sondern sich einfach ins Regal zu stellen und sagen, ach, boah, schön, habe ich vielleicht noch eine Autogrammkarte dazu, stelle ich mir irgendwo hin.
Also bei mir ist spannend insofern, dass ich ja nicht von der Musik leben muss, sage ich auch immer. Ne? Also ich bin vielleicht auch sogar ganz froh, dass ich nicht von der Musik leben muss, auch weil ich es gerade jetzt auch eh nicht kann. Weil, ich sag mal so, wenn du von der Musik leben möchtest, dann würde ich alles auf live setzen. Also dann Also weitestgehend. Ich würde viel auf Social Media machen, aber vor allen Dingen auf Live musst du setzen, weil dann kannst du schon, kann man schon, glaube ich, pro Gig ganz gut verdienen. Zusätzlich, wenn die Reichweite auf Social Media steigt, dann ist natürlich relevanter, um irgendwelche Locations anzufragen, um dort zu spielen. Also das ist natürlich auch ein positiver Aspekt. Aber ich sage tatsächlich für mich, ich bin ganz froh, dass ich nicht davon leben muss, weil dann entsteht ja auch ein gewisser Druck oder auch eine Abhängigkeit, live spielen zu müssen.
Ja.
Und darüber können wir auch mal eine Podcast-Folge machen, wie es denn ist, zum Beispiel auf der Bühne zu stehen. Ja? Also was geht denn da eigentlich ab bei dir, in dir für Gedanken oder Emotionen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist Bühne auch einfach ein Ort, mit dem ich noch nicht so vertraut bin. Ne? Also, und wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ich müsste permanent irgendwie auf eine Bühne, klar, irgendwann kommst du vielleicht da rein, aber es muss auch wirklich deinem Wesen entsprechen und du musst ja auch den Charakter für sein und so. Ich glaube, dass ich das schon irgendwie bin, aber ich habe auch sehr viel Respekt vor Bühne. Ich würde vielleicht sagen, müssen wir mal vielleicht sogar auch über Bühnenangst mal sprechen. Also ich kenne auch solche Zustände.
Ja.
Und dann ist halt wirklich so der mentale Aspekt, wo man denkt, okay, gut vielleicht, dass ich nicht davon leben muss. Und das nimmt mir so ein bisschen Druck raus. Insofern, ich sage immer, meine Bühne ist Social Media. Das macht echt viel Spaß für mich. Ne? Und das Releasen, Songs schreiben, produzieren, rausbringen. Ich liebe das. Das ist so ein schöner Prozess. Und wenn dann so ein bisschen Geld bei rumkommt, und das tut's ja, das ist echt schön.
Ja.
Aber es dürfte natürlich auch mehr sein. So ist, ne? Ist klar.
Ja, ja, ich glaube, so dieses sich wagen, sich auf die Bühne zu stellen, auch mutig sein, wird, glaube ich, also in vielen Fällen auch einfach geldmäßig belohnt, dass man das tut, weil da einfach auch durch Ticketverkäufe einfach auch die Möglichkeit ist, dort Einnahmen zu generieren. Ne? Wenn du jetzt online unterwegs bist, weiß ich nicht, haben viele vielleicht den Eindruck, ja, das ist ja einfach da und ich kann das konsumieren und haben vielleicht gar nicht so diesen Bezug, dass da jemand sich auch wirklich viel, viel Arbeit gemacht hat. Wenn ich so Social Media, also ich bewundere dich da sehr für deine Arbeit da auch bei Social Media, wenn ich da Sachen mache, denke ich mir so, boah, das ist so ultra anstrengend, da ist so viel auch zu tun und wenn man das dann anguckt, dann ist es ja einfach ganz schnell weg, so geschaut und man sieht manchmal gar nicht, was da für eine Arbeit dahinter steckt.
Ich verdiene ja hauptsächlich mein Geld mit Social Media, also nicht weil ich Influencer wäre, sondern weil ich Content Creator bin und Werbevideos erstelle, konzipiere und produziere für Unternehmen. Und da kommt bei mir quasi die Kohle her und es muss immer so viel sein, dass ich es irgendwie schaffe, auch immer noch Zeit für die Musik zu haben und da auch Geld reinzustecken. Und ich stecke viel, viel mehr Geld rein, als rauskommt in die Mucke.
Aber wie ist es denn für dich? Also bei mir ist es ja schon so, ne? In meinem Umfeld, wo ich unterwegs bin, Leute fragen mich, und davon kannst du leben? So? Ich komme ja vom Land, ne? So, Erzgebirge, und da ist es ja was sehr wenige Menschen auch hauptberuflich machen.
Ja.
Und das ist einfach wo ich merke das auch bei verschiedenen Ämtern, wenn man da irgendwo neu ist. Ah ja, den Fall hatten wir noch nie, Herr Risch. Okay, alles klar. Aber also ich würde sagen, mein Umfeld ist schon nicht vertraut mit meinem Job.
Ja,
aber wie ist denn das bei dir, bei deinem Umfeld, wenn du sagst, ey, ich bin Content Creator? Was sagen die Leute?
Also ich habe manchmal schon das Gefühl, dass auch meine Eltern irgendwie denken, ich nag am Hungerstuch oder so. Ich muss manchmal selber auch staunen, dass es geht, dass es funktioniert. Und ich weiß auch manchmal selber gar nicht genau, was ich eigentlich mache, aber es funktioniert irgendwie. Also ich weiß nicht, wenn du einfach ein kreativer Mensch bist und ich muss immer irgendwie Wege finden, wie ich irgendwie Geld generiere, aber es funktioniert. Also es ist echt irre. Vielleicht muss ich da mal irgendwann ein Coaching anbieten für Leute, die auch sowas machen wollen, weil du kannst wirklich mit Social Media Geld verdienen. Und ich kenne auch die Seite, wie es ist, Influencer zu sein, als es bei mir nämlich losging 2019, 2020, wo dann die Followerzahlen in die Höhe schossen bei TikTok. Da war ich kurzzeitig auch mal Influencer und ich weiß zum Beispiel, was man da echt auch für Zahlen verlangen kann. Ja, und das funktioniert. Also ich bin halt auch, ich muss sagen, ich bin schon sehr seriös, was ich da mache mit. Also es gibt auch ganz viel Quatsch und es gibt auch Leute, die verkaufen für 100 Euro so ein Video. Das gibt's auch. Das sieht aber bei mir halt ganz anders aus, so, weil ich habe einen Qualitätsanspruch. Ich setze mich sehr intensiv mit dem Unternehmen auseinander. Ich möchte, dass es seriös ist. Und ich habe auch schon den Fall gehabt, dann sagen Unternehmen, boah, Lukas, das ist aber echt teuer. Dann sage ich, ja, aber die Qualität, die stimmt halt auch. Und ich bin halt keiner, der irgendwie Ramsch verkauft. Und dann habe ich auch gesagt, teste das ruhig mal mit Creatoren aus, die 100 Euro nehmen. So. Und dann war es so, dass die dann am nächsten Monat standen die wieder dann auf der Matte und wir haben weitergemacht.
Das ist spannend. Also, was ich gerade so gedacht habe, von außen, wenn wir jetzt zum Beispiel meine Hauptplattform ist Instagram vielleicht, ne? Von außen, wenn jetzt Leute auf Instagram meine Seite sehen und deine Seite sehen, würden sie vielleicht sagen, ah ja, die machen ziemlich das Gleiche. Das sind beides Musiker. Der eine ist vielleicht ein bisschen mehr unterwegs wie der andere. Lukas, der ist halt präsenter bei Social Media aktiv. Der hat da mehr Videos und mehr professionellere Videos. Aber im Kern machen sie doch eigentlich das Gleiche. Und wenn wir jetzt drüber reden, fällt mir auf, wir machen gar nicht das Gleiche.
Nee.
Wir sind beide kreativ, so. Wir sind beide selbstständig.
Aber ich kenne ja auch die andere Welt, wie es ist, angestellt zu sein. Also ich bin ja Versicherungskaufmann gelernt. In Frankfurt habe ich das gemacht und habe auch ein Jahr in dem Beruf gearbeitet. Also ich kenne halt auch wirklich diesen klassischen Job, wo man um 8 Uhr bip, sich da irgendwie einstempelt und dann um 17 Uhr bip, wieder ausstempelt und in der Zwischenzeit im Büro sitzt und dann halt Akten und Fälle und so weiter bearbeitet. Ich kenne diese Seite auch. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe mir damals die Frage gestellt, so Freiheit versus Sicherheit. Ich hatte quasi damals im Angestelltenverhältnis eine Sicherheit, also ich hatte mein geregeltes Einkommen, musste aber dafür extrem viel Zeit, Lebenszeit investieren für ein Unternehmen, wovon ich am Ende ja nichts habe. Also es gehört weder mir das Unternehmen, noch ist es irgendwie eine krasse Mission, die ich damit verfolge, sondern es ist reines ein Job machen halt irgendwie, ne? Und ich hatte damit richtig krasse Probleme, dass ich so viel Zeit verschenke für dann doch echt recht wenig Geld. Also man muss schon sagen, Versicherungsbranche verdient man schon echt gut, völlig klar. Aber ich weiß nicht, ich hatte damit echt so ein krasses Problem, dass ich so denke, wow, ich pack das hier nicht.
Yeah.
8 Stunden irgendwie im Büro hocken und vor allen Dingen, ich bin unglaublich schnell immer in der Arbeit gewesen, immer. Ich war teilweise schon, keine Ahnung, zum Mittag hin fertig mit meinen Sachen und dann, weil ich einfach nicht so der Typ war von wegen, ja, jetzt schnacken wir über Bundesliga und dann trinken wir noch ein Käffchen. Ich habe gesagt, nee, ich mache jetzt hier meine Arbeit, zack, war dann fertig und dann habe ich gesagt, ja, jetzt muss ich aber hier noch 3 Stunden rumhocken, gefühlt. Und dann darf ich erst nach Hause. Und das hat mir nicht gefallen. Und wenn ich zu Hause war, dann ging der Arbeitstag eigentlich erst los. Also nach der Arbeit habe ich mich ins Studio gehockt, mir Cutten beigebracht, Produzieren beigebracht. Also ich hatte das, und deshalb Freiheit versus Sicherheit ist so ein ganz spannendes Feld. Was bist du denn für ein Typ, wenn du dich entscheiden müsstest?
Ich wurde ja da so reingeschmissen, ne? Ich war ja auf einmal Castingshow und dann bumm, auf einmal da drin. Und ich glaube, ich hätte so mutig wie du den Weg nicht selber so gesucht. Ich bin schon eher so ein sicherheitsbedürftiger Typ, merke aber jetzt über die Jahre, dass ich auch merke, dass ich diese Freiheit, die ich jetzt habe, liebe und es nicht wieder eintauschen möchte. Auf keinen Fall. Also Freiheit bedeutet Mut und ich finde, weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, dass man bereit sein muss, in so einer Selbstständigkeit auch mal eine Meile mehr zu gehen, weil halt
absolut.
Nicht Freitag 12 Uhr, gut 12, bei manchen nicht, Freitag 16 Uhr der Hammer fällt so und man dann sagt, jetzt ist Wochenende. Ich kenne seit 7 Jahren kein Wochenende mehr und es ist immer so ein ständiger Durchlauf und damit auch klarzukommen, vom Gefühl her, Mittwoch zwischen 8 und 10 mal zu sagen, ich mach mal was anderes, so diese Freiheit dann auch zu nehmen, war auch für mich ein Prozess. Ich war auch es fühlt sich komisch an und alle arbeiten jetzt und du nicht. Aber wenn man das mal in Summe aufrechnet, was alles damit dann dazukommt, ne, bei so einer Selbstständigkeit, kommst du auf deutlich mehr Stunden als einen 40-Stunden-Job. Und absolut. Ob du das dann möchtest, auch ständig im Kopf, Urlaub, ne? Ich bin gar nicht so der Urlaub-Typ. Und ich hatte das letztes Jahr mal, da habe ich einen Song dazu geschrieben, da sein, wo ich bin. Habe ich gemerkt, ich bin jetzt im Urlaub hier, aber ich bin nicht da. Ich bin nur physisch an. Ich bin auch krank geworden. So, weil ich wollte zurück, neue Sachen wurden veröffentlicht, neue Songs und ich dann im Herbst und im Sommer habe ich gemerkt, ich kann gar nicht richtig ankommen bei meiner Familie. Und das sind auch so Dinge, die ich lernen musste, auch wirklich dann mal abzuschalten vom Job. Weil das, was man tut, liebt man ja auch. So.
Richtig.
In der Selbstständigkeit häufig. Ja. Und das ist eine Herausforderung, die hat man vielleicht in einem Angestelltenverhältnis nicht so.
Also du kannst immer was tun, das ist das Ding, selbst und ständig. Und also ich kann mich jeden Tag mit Dingen beschäftigen, die ich noch machen müsste oder hier kann ich noch was machen. Und selbst wenn es irgendwie nochmal ein Video schneiden ist oder weiß ich nicht was, kann auch belastend sein für den Kopf, so wenn du dann immer permanent irgendwie da hinterher bist. Und vor allen Dingen auch, und das ist auch etwas, was ich am Anfang lernen musste, was ist, wenn mal Durststrecken kommen?
Ja.
Wenn keine Aufträge reinkommen. Also deswegen musst du auch deine Preise so kalkulieren, dass natürlich auch mal eine Durststrecke aufgefangen wird und so weiter. Also das ist ja auch etwas, was ich lernen musste. Wie gestalte ich Preise? Wie drücke ich das durch beim Kunden? Wie argumentiere ich das? Also du musst deinen Wert kennen, du musst deine Qualität kennen, du musst es argumentieren können. Also du lernst unfassbar viel, finde ich, an Selbstständigkeit darüber.
Und es sind so viele Skills, die keiner einem vorher gesagt hat. Ich sage manchmal einfach, ich will einfach nur singen. Weißt du, was ich zu 80% mache? Nicht singen. Ja, nicht singen. Sondern ja, alle möglichen anderen bürokratischen Dinge, selbstständige Unternehmensdinge, so zu checken, ja. Mit der Steuer hat es jetzt, passt es jetzt, mit dem Steuerberater telefoniert. Und ich will auch nochmal eine Lanze brechen für, also ich mag das nicht, dieses gegenseitige, die Selbstständigen, die Angestellten oder die Beamten, das wird ja oft so als Beamtenbeispiel gezeigt, ja, bei denen ist alles sicher und die machen ja alle gar nichts und so und andersrum, die Selbstständigen, die verdienen auf dem Geld und ob das alles so ehrlich ist, wie auch immer. Es gibt so dieses gegenseitige Bashing, nehme ich wahr. Und ich denke mir doch immer so, ey Leute, das Wichtigste ist doch, dass du dankbar und glücklich bist mit dem, was du tust. Und vielleicht auch dieser Satz, auf der anderen Seite sieht das Gras immer grüner aus, das kann schon sein, aber so dieses dankbar sein, ey, ich bin gerade da reingestellt, ich habe mich auch für etwas entschieden, das hat auch was, finde ich, mit Selbstverantwortung zu tun, ich habe mich jetzt dafür entschieden, das zu tun und ich habe bewusst diese Entscheidungen getroffen und dann so diese Neiddebatten hin und her finde ich total schwierig, weil ich glaube, Selbstverantwortung, jeder ist doch dafür verantwortlich, die Dinge in die Bahn zu lenken, die er gerne möchte.
Weißt du, wofür ich extrem dankbar bin?
Sag's dir. Sag's mir.
und zwar, oh, warte, ich bin die ganze Zeit am Aspirin am Trinken hier bei meiner Erkältung. Ich bin ein bisschen angeschlagen so. Genau, wofür ich dankbar bin, ist tatsächlich für die Versicherungsausbildung. Weil ich habe damit etwas, eine Qualifikation, die mir keiner mehr nehmen kann. Ne? Und ich habe es oft erlebt, gerade in der Vergangenheit, wenn mal keine Aufträge reinkommen, dass ich dann immer dachte, okay, selbst wenn das jetzt sich ein Vierteljahr weiterzieht oder ein halbes Jahr, dass ich dann sagen kann, wenn ich eine Bewerbung schreibe, dann werde ich safe irgendwo unterkommen. So, ja. Im Büro. Ne? Und das gibt mir eine extreme Sicherheit. Also da ist dann die Ausbildung eigentlich meine Sicherheit. Und gleichzeitig habe ich aber auch gelernt in Selbstständigkeit, dass selbst wenn eine Durchstrecke kommt, es kommt immer was Neues. Also irgendwann öffnet sich eine Tür und dann geht es wieder weiter.
Also ich habe ja auch ein Studium abgeschlossen. Ich habe ja auch einen Bachelor von der Religionspädagogik. Ja. Ich könnte auch in der Schule arbeiten. Das geht mir genauso wie dir.
Ja, ja.
Und ich glaube, es ist auch ein Mindset-Ding, darauf zu vertrauen und zu sehen, es kommt, es geht weiter. Und ich stecke meinen Kopf nicht in den Sand und es wird alles ganz schlimm. Und das ist ein Mindset, glaube ich. Das braucht es ja auch für die Selbstständigkeit.
Guck mal, eine Sache muss ich auch noch erzählen. Und zwar, als ich meinen Job gekündigt habe, sind wir dann umgezogen in den schönen Hunsrück. Da habe ich ja lange Zeit gelebt, bin da aufgewachsen. Und da war es dann tatsächlich so, dass ich 2019 da saß, auch beim Arbeitsamt. Weil ich musste ja irgendwie sagen, von wegen, ich habe Job gekündigt, umgezogen. Und ich war da noch nicht ready, sofort in die Selbstständigkeit zu starten.
Ja.
Deswegen hatte ich noch einen Termin dort und habe dann auch ganz klar kommuniziert, wohin ich will. Also es soll die Selbstständigkeit werden. Und das war so krass, weil da wurde mir halt überhaupt nicht geholfen, sondern es wurde einfach gesagt, ja, Herr Linder, Sie haben eine gute Ausbildung, Sie kommen hier überall im Büro unter. Wenn ich mir die Stellenbeschreibung anschaue, gibt es überall was, also machen Sie das, was Sie gelernt haben. Weil sonst kannst du ja zum Beispiel einen Gründerzuschuss oder sowas beantragen, irgendwie sowas. Ne? Und ich habe gesagt, wohin ich will, und das ging nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, mache ich. Dann, ich habe mich auch beworben. Also man ist dann ja ganz normal beim Arbeitsamt, wo dann auch Vorschläge reinkommen und so weiter, ne? Wo du darauf dich bewerben musst auf Jobs. Und ich habe das dann auch gemacht und ich war auch immer bei den Vorstellungsgesprächen. Aber ich war immer ganz ehrlich mit den Geschäftsführern und habe denen gesagt, ich fange gerne bei ihnen an zu arbeiten, aber ich kann ihnen garantieren, sobald es klappt mit der Selbstständigkeit, bin ich weg. Es kann 2 Monate oder 3 Monate oder 4 Monate dauern. Ich war dann auch zeitweise nochmal wieder in einem Job drin, in einem Label habe ich gearbeitet. Und dann war es aber genau so, dass ich da, glaube ich, nur 4 Wochen drin war. Weil dann kam nämlich ein Auftrag, der es mir ermöglicht hat, jetzt in die Selbstständigkeit zu starten.
Ja.
Und dann habe ich da gekündigt. Das war noch in der Probezeit dann. Habe ich gesagt, ja, jetzt bin ich ja weg. Ich habe das ja gesagt. So.
Finde ich total interessant, weil ich war noch nie beim Arbeitsamt. Ich weiß nicht, wie es da läuft. Und also ich stelle mir das so vor, da ist jemand, mit dem du sprichst und die sehen natürlich deinen Lebenslauf. Ah, guck mal hier, der hat eine Ausbildung, der hat Schulabschluss, alles cool. Und dann sagst du denen, ja, ich habe das, aber ich will was Selbstständiges machen. Aber genau, du musstest dahin, weil du ja arbeitslos in dem Sinne warst, die Selbstständigkeit noch nicht 100, du hast dir jetzt auch nicht wild einfach gesagt, ich mache es mal 100% selbstständig und dann mal gucken, was passiert. So sicherheitsdenkend warst du dann schon.
Genau.
Und was haben die dann da gesagt?
Also ich war zu dem Zeitpunkt noch Kleinunternehmer. Dann hab ich gesagt, ich möchte gerne selbstständig werden als Content Creator und Musiker, habe ich noch zu dem Zeitpunkt gesagt. Ich habe auch erzählt, dass ich dann dieses Jahr bei The Voice of Germany bin. Das war nämlich dann auch quasi so die Phase. Und dann habe ich dann so quasi drauf gesagt, wenn das Ding The Voice of Germany mal läuft, dann habe ich gesagt, dann läuft es auch mit der Selbstständigkeit. Aber es muss halt ausgestrahlt werden. So, das war noch ein paar Monate bis dahin.
Und ja, okay. So viel Vertrauen hattest du schon, dass du wusstest, wenn ich da im Fernsehen bin, dann läuft das Ding. Und du hattest aber nicht diesen, was ich auch krass finde bei Leuten, habe ich immer wieder so Stories gehört, ich bin jetzt bei The Voice, ich kündige alles und ne, so einen festen Job oder so. Ah, du hattest es nicht den Traum zu sagen, ich ziehe das Ding auch durch, ich gewinne da. Sondern du hast gesagt, sobald ich im Fernsehen bin, das reicht mir.
Ja, weil krass. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon Social Media extrem gemacht, da gingen die Followerzahlen hoch. Dann kam The Voice of Germany als zweite Komponente rein und ich wusste dann, es dauert nicht mehr lange und es wird funktionieren. Ich habe das so ein Gefühl gehabt.
So krass. Weißt du, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, solange ich nicht im Finale bin, werde ich ganz normal weiter studieren. Krass, was du da auch schon für ein Vertrauen für... In The Voice of Germany hattest. Krass.
Ja, es war dann auch so, dass ich durch The Voice of Germany bin ich zum SOS Kinderdorf gekommen. Da war jemand vom Jugendmarketing-Team vom SOS Kinderdorf, die hat das gesehen, The Voice. Und hat mir dann gesagt, oh ja, ich fand dich so sympathisch, Lukas. Und dann haben wir uns auf einer TikTok-Veranstaltung gesehen. Und dann sagte sie, oh, das ist ja echt total crazy. Ich habe dich im Fernsehen gesehen, wollte dich eh anhauen. Und jetzt sehen wir uns hier auf dieser Veranstaltung. Pass auf, dann sagte sie, hat sie mir eine Visitenkarte zugeschickt. Sagte, ich bin hier SOS Kinderdorf, München, Jugendmarketing. Und dann habe ich Kontakt mit ihr gehabt. Und dann bin ich dort reingerutscht als Freiberufler. Erstmal für den Jugendpodcast habe ich ihn moderiert, ne? Und das war nach und nach dann so die Möglichkeit, mir da was aufzubauen.
Krass, und ich, also vielleicht auch nochmal so abschließend oder zusammenfassend, was ich jetzt nochmal so mir wichtig geworden ist oder ich nochmal gemerkt habe, so dieses, wenn du klar weißt, wie du auch, ne, vielleicht auch viel klarer, wie ich das auch schon damals gesehen habe, was du möchtest, wo du hin möchtest, ne, was deine Vision quasi ist, dein Ziel, ganz konkret auch mit verschiedenen Steps, so, und also das Mindset offen ist, so, dann ist, glaube ich, der Weg in die Selbstständigkeit auf jeden Fall leichter oder bereitet.
Ja, ich habe tatsächlich damals im Versicherungsbüro mit einer Mitarbeiterin gesprochen, als sie wusste, ich habe gekündigt, hat die gesagt, oh, Lukas, das ist so toll, dass du weißt, was du willst.
Ja.
Und dann habe ich zu ihr gesagt, zu ihr gesagt, du, ich weiß eigentlich nicht, was ich will, aber ich weiß, was ich nicht will. Und das ist oft das Ding. Also es ist, selbst wenn man nicht weiß, also ich glaube, selten wissen Leute, was sie wirklich wollen im Leben. Aber vielleicht weißt du, was du nicht willst. Und daher kannst du schon mal ein bisschen rühren, in welche Richtung vielleicht dein Leben gehen soll.
Interessant. Ja, ich glaube, umso kraftvoller ist es, je konkreter man weiß, was man will.
Ja,
möchte.
Natürlich. Ich wusste aber tatsächlich nicht. Ich wusste nur, was ich nicht will. Und ich habe gedacht, ich mache einfach mal. So, und irgendwie, wenn du mutig bist, und das ist auch eine Erfahrung, wo ich sagen würde, das stimmt. Wenn du mutig bist, dann wirst du belohnt vom Leben.
Wenn du da was reingibst, wenn du Schritte quasi auf Neuland gibst, wird auch was zurückkommen. Sei in verschiedenen Sachen. Ne? Das ist ja jetzt nicht immer, dass du direkt dann einen großen Vertrag kriegst und wo dann du viel Geld kriegst, aber Kontakte, Möglichkeiten, so ein Vorankommen.
Ja, ich muss mal Nase putzen. Aber Samuel, eine Frage interessiert mich noch. Und zwar, glaubst du, dass du von der Musik hättest leben können, wenn du The Voice nicht gewonnen hättest? Also wenn du den Titel The Voice Gewinner nicht hättest?
Ich glaube, dass man davon leben kann, aber ich glaube nicht. Weil ich da reingeschubst werden musste. So. Und ich glaube, wäre ich Zweiter geworden, hätte ich das nicht so durchgezogen. Dann hätte ich mein Master, also ich war ja im Master noch, hätte quasi den Master fertig gemacht und würde quasi als Lehrer oder für die Kirche arbeiten, vielleicht auch nicht. Das weiß ich ja jetzt nicht genau. Das ist immer schwierig, diese Frage zu beantworten. Aber ich glaube, diese Voice of Germany-Titel, der hat da ganz viel. Das ist letztendlich auch wie ein Abschluss. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich unterwegs bin. Das ist wie so ein wie so ein Master.
Ich freue mich sehr, dass du es gewonnen hast. Total berechtigt und dass du von der Musik leben kannst.
Danke
voll
dir sehr.
Schön, ey, voll schön, was wir alles besprochen haben. Lasst dem Ganzen hier mal einen Daumen hoch, Sternebewertung, empfehlt den Podcast weiter, würden wir uns sehr, sehr freuen, zwei Welten. Wir haben auch einen Videopodcast auf YouTube, könnt ihr uns finden. Folgt uns auf Social Media, schreibt uns, wenn ihr Fragen habt. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Ciao Samuel, mach's gut.
Mach's gut, Lukas. Ciao. Leben zwei Welten.